Diese Marke echte Liebe ist beschädigt worden durch diesen Konflikt, der jetzt ja auch in breiter Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Ein erfolgreicher Trainer wurde trotzdem entlassen, wahrscheinlich, weil er den Geschäftsführer, den Allmächtigen, Herrn Watzke, der so eine Vaterfigur ist, auch für die Spieler, den hat er genau in dieser Vaterfigur angegriffen, dass er gesagt hat, Mensch, wir mussten nach dem Terroranschlag auf dem Bus wieder spielen. Das ist doch gar nicht vaterlike. Und deswegen fühlte er sich so tief getroffen. Und da ist es wahrscheinlich, so sagt man, auch so richtig kaputt gegangen. Wir haben wirklich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben auch eine Marke. Wir haben auch ein Thema, wenn wir Jesus, wenn wir Gott und den Heiligen Geist, da kommen wir gerade her, anschauen. Und das ist das Thema. Es ist Liebe. Und wenn ich eure Kompetenz anschaue, dann wird mir nicht ganz so bange, weil ich mir jemand geholt habe, der noch viel mehr Kompetenz hat als ich, nämlich Petrus. Petrus, der einen weiten Weg zurückgelegt hat, der gar nicht so kompetent war am Anfang, was Sachen Liebe angeht. Und am Ende doch. Und das macht Hoffnung. Das ist auch meine Lebensgeschichte. Wie aus einem Einzelgänger, der sehr gut mit sich alleine klarkommt, am liebsten auf einer Insel alleine lebt. Oder ich habe meiner Freundin gesagt, wenn ich mal ins Gefängnis komme, in einer Zelle bin, bin ich glücklich. Brauchst dir keine Sorgen machen. Dass Gott Wege geht. Das passt ja nicht zum Pastor sein. Ich bin ja auch Pastor gewesen. Einzelgänger. Das passt auch nicht zum Nachfolger Jesu, Einzelgänger. Oder von sich so überzeugt zu sein. Oder starke Persönlichkeit zu sein mit so einem blinden Fleck, der die anderen gar nicht richtig sieht und wahrnimmt. Und jetzt muss ich selbst drücken. Der Text wird eingeleitet, mein Predigttext, durch eigentlich nur eine Aussage. Petrus geht es am Ende seiner Zeit darum, dass er noch etwas auf den Punkt bringen will. Er sagt, ich möchte, dass ihr versteht, was eigentlich bei Gott so wichtig ist. Und ich möchte, dass ihr dieses Markenzeichen auch unter euch habt. Jesus hat ja gesagt, an der Liebe untereinander, da werden die Menschen um uns herum erkennen, dass Gott da ist, dass wir seine Jünger sind. Wir sollen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Ein Petrus, der gar nicht so göttlich war, ein Dietrich, der gar nicht so göttlich war, eine Andrea, die gar nicht so göttlich war, ein Manfred, vielleicht gibt es hier einen, ich kenne keinen, ich kenne hier nur den Erich und den Pascal und damit hört es dann auf, aber die möchte ich jetzt hier nicht als Beispiele bringen, weil ich auch da sie zu wenig kenne. Gott möchte, dass wir nicht nur hier oben so ein Programm bekommen, als Christen, dass wir das Richtige glauben und das Richtige aufsagen können, sondern er möchte etwas in der Tiefe unserer Persönlichkeit verändern. Das hat mit Nachfolge zu tun. Und das steht in unserem Text, wenn man ihn so durchliest, wird einem das gar nicht als etwas Besonderes auffallen. Da schreibt Petrus eben, deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend, da in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Das ist Elberfelder Bibel bisher. An entscheidender Stelle wurde jetzt durch, wir haben die ja bei uns im Haus. Ich bin ja auch im Verlag halb angestellt, Bundesverlag, und da kommt diese Bibel her. Und dann gibt es 20-köpfige Kommissionen, die dann über einzelne Worte nachdenken. Und da haben wir ein Wort, haben sie verändert. Leider ist es viel, viel schlechter. Und immer wenn sie was verändern, ist das für 20 Jahre festgeschrieben. Und ich habe den Oberkorrektor dann darauf aufmerksam gemacht, sagte, ja, du warst leider nicht dabei. Was du mir gerade sagst, ist sehr plausibel. Aber das später. Wenn ihr sowas lest, das muss euch gar nichts sagen. Ist gar nicht schlimm. Also Bibeltexte zu lesen ist manchmal gar nicht schlimm, dass sie einem gar nichts sagen, weil man gar nicht versteht, was sich nach zehnmaligem Lesen auf einmal entfaltet, weil man es gar nicht beim ersten Mal checkt. Oder wenn ich jetzt, das ist einer meiner Lieblingstexte, weil ich mein Leben darin entdeckt habe. Es ist Petrus, der zurückschaut auf 8 Etappen. Auf 8 Phasen, die man jetzt nicht sagen kann, zack, zack, eine beendet, dann die nächste, sondern manches geht ineinander über, manches geht mal vor, manches geht mal wieder zurück. Aber es ist etwas, es geht um die Liebe. Und Luther sagt am Ende, es geht um die Liebe zu allen Menschen. Darum geht es. Das ist das Markenzeichen Gottes, das Markenzeichen der Dreieinigkeit. Und dann ist die Frage, wie sieht das bei mir aus? Ich will gar nicht sagen bei euch aus, aber ich möchte auch sagen, wie faszinierend schön es ist, wie faszinierend schön mein Leben heute ist im Vergleich zu damals, wie faszinierend schön Petrus geworden ist, der am Anfang sagt, wo ich bin, ist vorne, und am Ende sagt er, wenn ihr mal Leiter seid, 1. Petrus 5, in einer Gemeinde, dann nicht mit Zwang, sondern mit Freiwilligkeit. Mit einem Vorbild geht voran, dann weckt bei den Leuten Interesse, dass sie das so nachmachen. Aber nicht zu sagen, da geht's lang. Und das ist etwas Schönes. Wenn jemand so viel Autorität hat, dass er ganz entspannt sagen kann, hey, ich will einfach nur dienen, ich will Vorbild sein. Und wenn ihr das erkennt, dass es gut ist, dann folgt dem nach, sonst nicht. Es beginnt hier. Es beginnt eine Reise. Und diese Reise fängt an, und ich habe immer im Unterricht, wenn es was Schriftliches gab, habe ich das immer zuerst durchgelesen, ne, während der Lehrer redet. Ja, also ihr dürft jetzt auch lesen, was da steht, während ich weiterrede. Ich habe das mal übersetzt, diese 8 Phasen. Das ist wie so ein Lebenszyklus, ein Nachfolgezyklus. Er beginnt mit Glauben. Aber Glaube ist schon tückisch. Glaube ist ein eigenes Thema. Ja, was tut Gott, was tun wir? Ist es, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, dass wir so dieses apostolische Glaubensbekenntnis im Hintergrund haben, wo wir sagen, das sind so Glaubenssätze, wo wir einfach sagen, ja, sehe ich auch so. Ja, sehe ich auch so. Weiß ich nicht. Ja, sehe ich auch so. Oder sehe ich nicht. Dass so unser Glaube sich darin erschöpft, dass wir einfach bestimmte Glaubensgrundsätze haben. Aber in dem Begriff, wenn wir ins Griechische schauen, da geht es noch um mehr. Es geht um Vertrauen. Und ich habe immer meinen Teenagern oder Kids im biblischen Unterricht gesagt, setzt doch statt Glauben einfach Vertrauen ein. Dann liegt ihr goldrichtig. Nach den besten Wörterbüchern ist das alles hundertprozentig richtig, zu sagen, es geht um Vertrauen. Und wenn ich dem Erich vertraue, also er hat eine sympathische Erscheinung, Das würde ich so sagen, er ist sehr freundlich, eine offene Ausstrahlung, so sehr angenehm. Ja, aber ich kenne ihn nicht. Er könnte ja auch eine gute Schauspielschule hinter sich haben, ne? Dass das so ein Golgate aufgesetztes Ding ist. Und wer den Erich wirklich kennt, der weiß, dahinter ist eine ganz andere fiese Persönlichkeit. Mir fällt gerade ein, ich habe gesagt, wenn ich was über meinen Präses sage, vielleicht kann man mal die Mute-Taste drücken bei der Aufnahme. Also ich arbeite mit dem Präses Ansgar Hörsinser, wirklich ein Mensch, der sehr, sehr respektvoll mit anderen Menschen umgeht. Sehr wertschätzend, sehr angenehm. Und ich bin ein Umsetzer. Und in einem Projekt hat er auch diese Rolle des Umsetzers gehabt. Und ich habe ihn noch nie so erlebt in dem Augenblick, was er dann gesagt hat, für das er sich dann sofort auch wieder entschuldigt hat. Also es gibt manchmal auch dunkle Seiten, ja, also die dann unter Druck entstehen, ja, wenn man wirklich arbeiten muss, sage ich mal. Na, der arbeitete genug. Ich will sagen, Vertrauen entsteht, wenn wir uns kennen, wenn es durch dick und dünn geht, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, wenn wir eine Wanderung gehen und wir verlaufen uns. Dann kommt's raus. Ja? Dann wird der eine und der andere, das wisst ihr auch von euren Frauen, also meine Frau sagt immer, du musst auch immer quer durch den Wald gehen und am Ende weißt du nicht mehr, wo du bist. Sie wird dann nicht besonders nett. Ja? Und dann werden die Geschichten erzählt, wo das schon 5-mal so passiert ist. Ja? Vertrauen ist die Summe. Ist eine Summe von Begegnung, eine Summe von positiven Erfahrungen. Oder andersrum erlebt, Mensch, der Dietrich hat uns immer noch ans Ziel gebracht. Ja, und hat er auch noch ein schönes Eis haben wir gegessen und wir hat das immer geschafft. Am Ende war immer alles gut. Klammer auf, bei mir nicht. War nicht immer alles gut. Aber versteht ihr, wenn wir Gott erleben in der Summe und erleben, er ist gut, es ist tragfähig, das funktioniert, was er sagt, wenn ich das tue, was er sagt, dann entsteht mehr als nur eine Checkliste von theologischen Richtigkeiten, dann entsteht eine Beziehung, dann entsteht ein Miteinander und darum geht's. Da sagt Petrus, dazu lade ich euch ein. Das muss natürlich eine Initiation haben, einen Anfang haben, wo Jesus mir ins Leben getreten ist und ich aufs die Tür aufgemacht habe und seine Hand ergriffen habe. Aber es ist etwas, wo ich sage, das ist so das Besondere. Jesus ist nicht nur was für Sonntagmorgen, so zwischen 10 und 12 und dann noch Mittagessen, Predigt-Nachgespräch. Und dann lebt man wieder sein Ding. Sondern Jesus ist für die ganze Woche. Und wenn ich mit meinem Hund gehe, dann rede ich nicht nur über Gott und die Welt, sondern ich rede mit Gott über das, was mein Herz gerade betrifft. Was es schwer macht, was es leicht macht. Ich gehe wirklich mit Gott durch ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Und wenn du Ingenieur bist und vor einer Aufgabe stehst, die du nicht lösen kannst, dann kannst du das ins Gebet nehmen und sagen, Gott, du hast doch die ganze Welt geschaffen, du hast doch alle Blaupausen und gib mir doch eine Lösung. Ich saß gestern über Plänen und war total frustriert. Aber ich sag mir, Gott hat eine Lösung. Vielleicht werde ich noch einen Fachmann zu Rate ziehen, der ein bisschen mehr weiß in dem Bereich, wo ich gestern Pläne gemacht habe. Und dann kommt man irgendwie in so eine Gemeinde. Da steht man alle gemeinsam auf, dann steht man auch auf, auch wenn man neu ist. Ja? Dann singt die, dann singt man auch. Ja? Oder bei den Pfadfindern, wenn man, dann sind die, räumen die auf im Zelt. Ja, dann räumt man auch auf. Ich mache es ein bisschen mal banal, ja. Man merkt, hier wird die Wahrheit gesprochen. Ja, das kommt nicht so gut irgendwie so mit Halbwahrheiten und manche Witze kommen nicht so gut und man verlagert so die Witze, die man erzählt. Es hat auch einen tieferen Sinn. Wenn ich Jesus nachfolge, auf einmal verstehe ich, mit Lüge geht's nicht mehr. Sondern Wahrheit ist der gute Weg. Und ich kann sogar wahr sein. Ich habe ja jemanden im Rücken. Wenn ich vielleicht Nachteile erleide, wird er mich dafür unter Umständen segnen. Das ist kein Deal immer, aber er steht im Rücken. Oder wo ich ein hartes Wort gesagt habe und es ist so, als wenn mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, Dietrich, bring das in Ordnung. Macht doch jeder. Nein, bring das in Ordnung. Man bringt es in Ordnung und man bringt es auf eine angenehme Weise in Ordnung, sodass es wirklich in Ordnung ist. Also nicht nur so pro forma. Ich habe so manche pro forma Entschuldigung und Umarmung gesehen. Danach haben sie sich wieder gekloppt in der Gemeinde. Sondern wirklich. Und darum geht es heute, um echte Liebe. Da merkt man, Mensch, das funktioniert. Das mit der Wahrheit funktioniert. Ich kriege zwar weniger raus bei der Einkommensteuer, aber das weniger genieße ich viel mehr. Als mit schlechtem Gewissen viel zu haben. Und dann möchte ich dazu nehmen. Ich möchte Erkenntnis. Ich möchte sagen, ich möchte da noch viel stärker diesen Weg gehen. Wie macht ihr das? Ich gehe in Kurse, in Glaubenskurse. Ich lese in der Bibel. Ich wende das an. So, das ist jetzt auch nicht mein Fokus. Und ich sage, ich will auch mich selbst enthalten. Ich will nicht einfach nur meine Gefühle ausleben. Ich merke, gewisse Grenzen muss ich wahren, um das Wohl anderer Menschen zu schützen, aber auch um mich zu schützen. Und da kommt so eine Phase aus einer Erkenntnis, die Enthaltsamkeit. Und es ist, liebe Leute, nicht so, dass immer alles gut ist. Als Christen ist es nicht so, dass wir keine Probleme mehr haben. Ja, dass nicht immer Sonnenschein ist, dass wir nicht krank wären. Dass wir nicht sterben, dass wir nicht in der Ehe Probleme haben, dass wir uns nicht anschreien, dass wir und dies und jenes und dass wir auch nicht mal einen Unfall bauen oder auch nicht mal Pech haben, ja. Und dann bist du in Drucksituationen. Ich kenne solche Drucksituationen. Das waren vielleicht die Phasen, auf die ich mehr noch heute einen Schwerpunkt legen will. Es sind die Phasen, wo vielleicht auch ein Mann eher dann an seine Grenzen kommt, wo man nicht mehr weiter weiß, wo es um die Zukunft geht. Was wird? Ich war jetzt in 3 Gemeinden und es gab am Ende immer vor dem Wechsel auch ganz, ganz schwere Phasen, wo ich geweint habe, wo ich im Wald auf den Knien gelegen habe und nicht mehr weiter wusste. Sag Gott, was ist hier los? Und dann wirklich drunter zu bleiben, heißt dieses griechische Wort, dann auch auszuharren und dann zu sagen, Gott, ich erwarte, dass du mir jetzt hilfst. Und dann kommt dieses Wort, was sie geändert haben. Ich habe das andere Wort verdrängt, was sie jetzt übersetzen. Aber hier, ursprünglich steht in dieses Eusebia, heißt Gottseligkeit, glücklich sein in Gott. Da steht, ich glaube, irgendwas mit Frömmigkeit jetzt. Nee, Gottesfurcht. Gottesfurcht steht da jetzt. Aber es ist gemeint, dass in der Lebenskrise auf einmal etwas entsteht, wo Gott durchkommt. Wo Gott den Dietrich in seiner Misere trifft, in seiner Misere rettet, sein Schicksal wendet, eine Tür auftut, die bis dahin geschlossen war, eine innere Sicherheit gibt, damit die Dinge passieren, die für ihn gut sind. Und dann erlebt man, dass Gott da ist. Dann erlebt man, dass Gott einen liebt. Und dieses ganze echte Liebe passiert nicht hier oben. Wir haben ein Leitmotiv im Bund, das heißt, bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Und dann hatte ich die schöne Aufgabe, wir haben ja immer Jahresthemen, da arbeite ich auch mit. Wir haben dieses Jahresthema Luther Reloaded, also Luthers Fragen heute aktuell stellen. Welche These müsste man heute an die Gemeindekirchentür posten, einnageln oder an die Rathaustür oder welche Gottesdienstform oder welche Gottesdienstsprache brauchen wir heute? Alles Luthers Fragen damals, ganz aktuelle Fragen heute. Und ein Thema war bewegt von Gottes Liebe. Und wir machen immer so 100 Seiten Materialhilfe, die kommen in Ordner rein, also es wird richtig schön geschrieben von mehreren Autoren und gestaltet. Und irgendeiner kam auf diese glorreiche Idee, wir machen ein Buch. Und nicht nur wir machen ein Buch, sondern du machst ein Buch. Ist ja eigentlich toll. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben, aber eher ein lustiges am Ende meines Lebens über die Dinge, die ich erlebt habe, die lustig waren oder weniger lustig oder die ich so anonym verdrehen würde. Und ich hatte zur Aufgabe, die Bundesleitung zu fragen, erstens einzeln mitzuschreiben. Das ist wie heute der Erich, wer baut Tische auf? Also es haben sich nicht alle gemeldet, waren nicht alle bereit mitzuschreiben. Aber sie hatten die Aufgabe aufzuschreiben, wo hat sie Gottes Liebe bewegt? Und das sind ja alles Männer gewesen damals. Das ist gar nicht so einfach. Wo hat dich Gottes Liebe bewegt? Ich habe mich auch ganz ehrlich gefragt, wo hat eigentlich mich Gottes Liebe bewegt? Wo hat es mein Herz so getroffen? Woran liegt das, dass wir uns so schwer tun? Im Kopf könnte ich hier alles Mögliche sagen, sogar über die Liebe predigen könnte ich. Aber dass meine Frau merkt, ich liebe sie. Eins habe ich verstanden, bei Jesus gibt es einen Agape-Liebesbegriff und da sagte einer meiner Professoren, es ist eine Liebe, die vom anderen her denkt. Wow. Wenn ich einen Erich liebe, also jetzt als Freund, dann versuche ich herauszufinden, was er sich wünscht. Wenn ich ihm ein Geschenk mache, was er sich wünschen würde. Ich würde mir richtig, und das ist Intelligenz, heißt einsehen, bemerken, wahrnehmen, dass ich versuche wahrzunehmen. Und es gibt ein ganz modernes Wort, das heißt Empathie. Ja, dass ich etwas empfinde. Und jetzt kommt ein Dialog aus meinem Leben. Ja, ich habe meiner Frau immer Frühstück gemacht, immer Kaffee gekocht, obwohl ich nie Kaffee getrunken, also heute trinke ich auch Kaffee, aber damals, jahrelang nicht. Richtiges Opfer. Es ist aber nie das, was sie haben wollte. Und meine Frau ist ziemlich auf den Punkt, würde ich mal sagen. Es gibt eine kognitive Empathie, das heißt, ich erkenne, was der Erich sich zum Geburtstag wünscht und ich kaufe ihm das und schenke ihm das. Aber das reicht manchmal nicht. Es gibt eine emotionale Empathie. Das ist eine Empathie, die fühlt mit, was der andere braucht. Das ist das, was meine Frau wollte. Das ist das, wo ich fürchterlich versagt habe. Das ist das, was Gottes Liebe in meinem Herzen durch große Krisen erstmal aufbrechen musste. Nur so kann Trost entstehen. Nur so kann wahre Beziehung entstehen. Jetzt lasst mich mal den Thomas Tuchel hier einflechten. Ich komme zwar aus Berlin, aber ich liebe das Dorfleben. Und ich liebe es, in unserem Siegerländer Dorf, wo meine Frau herkommt, dass man sich grüßt. Tuchel sagte beim Amtsantritt, deswegen hat das eigentlich ganz gut angefangen mit der echten Liebe, hat gesagt, wenn wir uns grüßen, schauen wir uns an. Und wir geben uns die Hand. Fußballprofis, Millionäre. Jetzt achtet mal bei euch drauf. Ich war ja im Vorteil, ne? Wer mir die Hand gegeben hat, wer mich angeschaut hat beim Begrüßen, wer einfach so vorbeigegangen. Es ist üblich, ich bin jetzt in einer Kirche, wir sind 500 Leute, fast nur Studenten, in der Gemeindegründung, 3 Jahre alt, ganz schnell groß geworden, ganz modern, alles immer dunkel im Gottesdienst, laute Rockmusik, aber ich mag das, sorry, das ist so. Meine Frau mag das auch, mein Sohn mag das auch. Aber oft gehen die Leute einfach so an uns vorbei und das tut uns so weh. Und das ist unser Markenzeichen, dass wir uns wahrnehmen. Und das ist so schön. In der Straßenbahn, im Geschäft, da gehen die Leute an einem vorbei. Aber in der Gemeinde schaut man sich an, da nimmt man sich die Zeit. Vielleicht nicht bei jedem und vielleicht nicht jeden Sonntag. Versteht das richtig, aber es ist so eine Grundstimmung und ich finde das so wichtig. Ich brauche das. Und deswegen liebe ich auch FEGs. Ich liebe Gemeinden, die das beherzigen, die sich von Gottes Liebe bewegen lassen. Aus dieser Gotteserfahrung heraus wird mein Herz weich. Das steht schon in Hesekiel 36, da wo unsere Jahreslosung herkommt. Ein neues Herz, das ist das neue Herz. Es ist aus dem steinernen, harten Herzen wird ein weiches Herz. Ein fleischernes Herz, ein weiches Herz. Und die gute Nachricht bringt das ganz toll auf den Punkt. Und jetzt komme ich auch langsam auch zum Ende. Es wird ein Herz, was fühlt, was mitfühlt. Das ist das, was meine Frau sich immer noch wünscht, was sie aber schon bekommen hat. Der Weg war nicht lustig. Aber war nötig. Und ich glaube, dass er hat auch damit zu tun, dass ich mich selbst entdeckt habe bei Gott und dass ich selbst so Liebe schenken kann. Und dass diese Liebe weitergeht mit den nächsten Menschen, gar nicht mal in der Gemeinde, aber diese Gemeinde, er überspringt hier diese Phasen der Petrus zur Geschwisterliebe, ist die liebevolle Gemeinde. Und Luther sagt am Schluss, die Liebe zu allen Menschen. Du gehst zum Bäcker und du bist der veränderte Mensch. Und du nimmst wahr, dass die Bäckersfrau ganz bleich aussieht. Und du sagst, wenn nicht gerade hinten dran 20 Leute stehen, ja, also, aber wenn so ein Moment ist, der so geschützt ist, dass du sagst, Mensch, ich habe eine Ahnung, geht's Ihnen nicht gut? Man darf auch sagen, Mensch, geht's Ihnen gut? Ja, man muss nicht immer im Negativen, aber das wahrnehmen, was um uns herum bei Menschen passiert. Das ist das, Hesekiel 36, 26, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist und ich entnehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das fühlt. Das ist das Jesus-Nachfolgeprogramm. Das ist das Segensprogramm. Und mein Schlüssel war dazu, dass ich einfach alles das, was ich erlebt habe, zu Gott gebracht habe. Ich habe laut gebetet, hat ja keiner gehört. Ich war mitten im Wald mit meinen beiden Hunden. Nur meine Hunde, die kannten das schon. Und ich fasse das nochmal zusammen. In der Nachfolge geht es um einen Segensherrschaftswechsel. Da geht es wirklich darum, dass ich meine Lebensführung Jesus anvertraue, weil ich ihm vertraue. Und dass ich die Kraft von Demut, Ehrlichkeit und Respekt kennenlerne und schätzen lerne. Und dass ich drittens die Lebenskrise als Chance sehe. Und viertens, es geht mehr als um Theorie, mehr als um Kopfsache, dass etwas vom Kopf ins Herz geht, dass Gottes Liebe mein Herz weich macht. Und das ist unser Markenzeichen, die Agape-Liebe. An der Liebe untereinander werden Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lasst uns beten. Vater im Himmel, hier im Raum sind ganz verschiedene Menschen. Es gibt Menschen, denen bewusst wird, dass sie gerade diesen Mangel auch selbst erleben, dass sie sich das von anderen wünschen, zu Recht vielleicht, in der eigenen Beziehung, wie es meiner Frau ging, dass sie Ja sagen. Und ich möchte diese Menschen segnen mit deiner Liebe zuerst, aber ich möchte sie segnen auch mit Menschen, die diese Liebe in ihrem Leben haben. Wir brauchen das zum Leben. Wir brauchen echte Liebe. Wir brauchen Freunde, die an unserer Seite sind. Gerade dann, wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns nicht gut geht. Ich möchte dich aber auch für die Männer in unserer Mitte bitten, die als Hauptaufgabe haben, ihre Ehefrauen zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Wow. Und ihr Leben hinzulegen. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach uns hilfst, dass wir deine Liebe erleben, da wo wir sind. Du siehst, wie ein Mann Liebe erleben kann. Du siehst auch, dass in uns manchmal ganz tief Wünsche offen geblieben sind und wir sie zur Seite geschoben haben. Und ich möchte jetzt gerade diese Wünsche segnen, auch wenn sie ausgefallen sind, dass sie zustande kommen, dass du neuen Glauben schenkst, neue Träume schenkst und neue Kraft und Segen, dass Dinge auch bei Männern zum Leben erweckt werden, die ihnen für sie ganz wichtig sind. Herr, ja, und du siehst jeden von uns, wo er gerade ist. Du siehst auch uns als Gemeinde und ich möchte dich bitten, dass wir in dieses Land reingehen, dass wir dieses Land einnehmen und dass wir in diesem Land zu Hause sind und dass wir ein Ort sind, ein Trostort für viele andere Menschen, die das noch viel mehr brauchen. Amen.